Liebe Geschwister, liebe Gäste, ich dachte, wenn ich schon heute das erste Mal hier predigen darf, und dafür bedanke ich mich herzlich, dann wollen wir auch gemeinsam verreisen. Denn auf einer Reise lernt man sich am allerbesten kennen. Und auf dieser Reise, da studieren wir zwei gleichnishafte Ereignisse, also nicht Gleichnisse, sondern gleichnishafte Ereignisse, die Herr Jesus seinen Jüngern nicht erzählte, sondern die er vorlebte. Sie waren also für die Jünger unmittelbar erfahrbar. Von dem einen gleichnishaften Ereignis berichtet uns Markus im Markus-Evangelium. Und das zweite gleichnishafte Ereignis schildert Matthäus im Matthäus-Evangelium. Aber beide Ereignisse gehören zusammen. Denn in der Gesamtschau haben sie eine ganz wichtige Botschaft an uns. An uns, damit meine ich an uns die Endzeitgemeinde. Jetzt, gleich im Studium der biblischen Textstellen, werden wir zuerst verwundert feststellen, komisch, die beiden Situationen sind ja fast identisch. Aber da gibt es einen drastisch durchgreifenden Unterschied. Und darauf, liebe Geschwister, kommt es dann auch an. Die Frage, wo befindet sich Herr Jesus in der jeweiligen Situation? Darauf müssen wir dann unser Fokus legen. Zu Recht vermuten wir nämlich dahinter eine tiefe Wahrheit. Eine tiefe Wahrheit, die wir suchen sollen, nach der wir auch intensiv graben sollen, denn sie will entdeckt werden. Und nach dem Suchen, nach dem Graben, nach dem Entdecken wird sie für uns augenöffnend sein und unser Herz auch fühlbar mit Trost, Friede und Freude erfüllen. Also das gemeinsame Studium heute, das lohnt sich. Und genau dafür reisen wir jetzt zurück in das zunächst erstmal in das Heilige Land, und zwar nach Galiläa. Das liegt hier oben, das ist der nördliche Bereich von Israel. Und Galiläa, da steckt das Wort Gall drinne, und der Name Galiläa verrät uns schon, wie es in dieser Landschaft ausschaut. Denn Gall heißt Welle. Das ist also ein welliges Land, Galiläa. Also auch in den Wörtern, in den Namen kann man ganz viel entdecken. Und wir reisen an den See Genezareth. Das ist dieser See in Galiläa. Das ist ein See, der ein 21 Kilometer langer See. Der hat eine Tiefe von 44 Metern. Es ist ein Süßwassersee und er hat die schöne Form einer Harfe. Und daher stammt auch sein Name Kinneret, Genezareth. Kinneret heißt übersetzt aus dem Hebräischen Harfe. Die Anwohner nennen diesen See Genezareth ihre blaue Perle. Geologen verweisen darauf, dass es der am tiefsten gelegene Süßwassersee der Erde ist. Die Fischer loben sein Fischreichtum. Als Herr Jesus sein öffentliches Wirken begann, da verließ er seinen Heimatort Nazareth und zog hierher, an den See Genezareth. Und hier am und um den See Genezareth herum, da schlug der Puls des galiläischen Wirtschaftslebens. Hier war das Fisch- und das Keramikhandwerk zu Hause. Hier zogen auch die Karawanenstraßen hindurch. Und die Galiläa, das ist ein ganz eigener Menschenschlag. Das sind praktische, weltoffene Menschen, fleißige Arbeiter, heißblütig und temperamentvoll. Das waren tapfere Leute, so eher von einer praktischen Frömmigkeit. Der römische Kaiser Claudius nannte sie die rebellisch-jüdische Volksseele, denn sie waren durchflutet, durchpulst von einem unerschrockenen Freiheitsdrang. Dafür waren sie bekannt, aber auch gefürchtet. Und in dieser galiläischen Lebenswelt war Herr Jesus als Wanderrabbi unterwegs und er erregte rasch die Aufmerksamkeit der Galiläer. Warum? Er war so ganz anders. In allen Evangelien lesen wir davon, dass Herr Jesus stets von einer großen Volksmenge umgeben war. Und nicht nur umgeben, sondern sie bedrängten ihn, sie begleiteten ihn überall hin. Dieses Volk war von dem Wanderrabbi beeindruckt, überwältigt. Und deshalb folgten sie ihm überall hin. Sie brachten ihre Kranken, ihre Blinden, ihre Gelähmten, ihre Gebrechlichen zu ihm, weil sie wussten, dass er sie heilen kann. Und weil sie wussten, dass er sie auch heilte. Lesen wir davon zum Beispiel in Matthäus Kapitel 5, Vers 1. Da können wir uns davon überzeugen, dass es tatsächlich, dass die Bibel tatsächlich so berichtet. Als er, Jesus, aber die Volksmenge sah, da stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm und er tat den Mund auf und lehrte sie und sprach. Also ständig ist von einer Volksmenge die Rede. Eine weitere Probe, Matthäus Kapitel 7, die Verse 28 und 29. Da lesen wir. Und es geschah, als Jesus diese Worte beendet hatte, da erstaunte die Volksmenge über seine Lehre. Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat und nicht so wie die Schriftgelehrten. In Lukas Kapitel 5, Vers 1, 2 können wir auch so eine Probe lesen. Lukas Kapitel 5, die Verse 1 und 2. Lukas berichtet da. Es begab sich aber, als die Menge sich zu ihm drängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er am See Genezareth stand. Und er sah zwei Schiffe am Ufer liegen, die Fischer aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land wegzufahren. Und er setzte sich und lehrte die Volksmenge vom Schiff aus. Also immer ist von großen Volksmengen, die ihn bedrängten, die Rede. Und sogar die Diener des Hohepriesters, also die Jerusalemer Tempelpolizei, die Jesus auf Befehl des Hohepriesters hätten festnehmen sollen, sie kehrten zurück ohne ihn. Und als sie in Erklärungsnot gerieten, da bekannten sie gegenüber dem Hohepriester, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Also auch sie waren von Jesus beeindruckt. Und in Lukas 5, in den Versen 17 und 19, da wird davon berichtet, an einem anderen Tag lehrte Jesus in einem Haus. Und es kamen Lehrer und Gesetzeslehrer aus allen Dörfern von Galiläa und Judäa und Jerusalem. Also auch die ganze jüdische Führerschaft war anwesend. Da brachten Männer einen Gelähmten zu Herrn Jesus, damit er ihn heile. Aber wegen der Menge der Menschen, die da waren, konnten sie den Gelähmten nicht ins Haus schaffen. Und so stiegen sie mit dem Gelähmten aufs Dach, deckten es ab und ließen den Gelähmten zu Jesus seinen Füßen hinab. Und als Herr Jesus den Gelähmten geheilt hatte, da lesen wir dann in Vers 26, da gerieten alle, also auch die Führerschaft, ja, alle außer sich vor Staunen. Und sie priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen. Was bekannten sie? Was sprachen sie? Wir haben heute Unglaubliches gesehen. Also ganz ohne Frage, Herr Jesus war eine besondere, eine unverwechselbare, eine einzigartige Persönlichkeit. Das begreifen wir. Das erfüllen wir aber auch aus allen Berichten. Apostel Matthäus und Apostel Johannes kannten ja auch Herrn Jesus. Sie kannten ihn höchstpersönlich. Sie hatten ihn hautnah erlebt, denn sie hatten ja mit ihm gemeinschaftlich zusammengelebt, waren überall und jederzeit dabei, wenn Herr Jesus heilte, wenn er Wunder tat und wenn er lehrte. Bei allen Begegnungen und auch Konfrontationen, die nicht ausblieben, waren sie Augen- und Ohrenzeugen. Und trotzdem, und das, liebe Geschwister, das fällt glaubwürdig auf, sind ihre Schilderungen aus dem Leben und aus den Dienstjahren des Herrn Jesus niemals euphorisch erzählt, niemals sensationshaschend erzählt, sondern ganz einfach und sachlich berichtend. Die Berichte über Herrn Jesus, seine Lehren, seine Gleichnisse und alles das, was er vor allem und zuerst für die Kleinen, für die Verworfenen und für die unbedeutenden Menschen tat, die treffen uns als Leser und Hörer des Wortes direkt ins Herz. Nur allzu gut können wir verstehen, warum das Volk diesen Wanderrabbi liebte, warum das Volk ihn auf langen Fußmärschen folgte, warum die Menschen ihre Kranken und Gebrechlichen, Blinden und Taubstummen zu ihm brachten. Und auch das, warum Leprakranke ihre streng abgeriegelten Siechbezirke verließen und sich auf dem Weg zu ihm machten, weil sie wussten, wie es ja der Aussätzige selbst in Lukas 5, Vers 12 bekannte, Herr, wenn du willst, so kannst du mich reinigen. Und er spricht nicht nur vom Heilen, sondern vom Reinigen, denn wenn er nur geheilt worden wäre, dann war er noch lange nicht gereinigt, also nicht gesellschaftsfähig. Dann kannst du mich reinigen. Sie, die einfachen Leute, sie hörten Herrn Jesus mit ausgehungerten Ohren zu. Und sie bekannten freimütig, der spricht mit Vollmacht. Und sie sahen seine Liebestaten und bekannten freimütig, sowas haben wir noch nie gesehen. Und Herr Jesus bewies auch öffentlich, wer er war. Und weil er öffentlich zeigte und auch bewies, wer er war, war es gefährlich für ihn. Denn das erhitzte die Gemüter aller, auch seiner Feinde. Und deshalb fragte das Volk auch, ob Jesus vielleicht Johannes der Täufer ist oder Elia. Oder ist in ihm ein alter Prophet auferstanden? Spätestens nachdem Jesus dann öffentlich einen taubstummen Besessenen heilte, und diese Heilung war ein messianisches Wunder, da fragte das Volk ihre Führerschaft. Und da fragte das Volk ihre Führerschaft direkt diese Frage. Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids, nachzulesen in Matthäus, Kapitel 12, Vers 23. Ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Das ist ein messianischer Titel. Und wer Herr Jesus war und wer er ist und wer er bleibt, davon überzeugen wir uns jetzt selbst. Und dazu sind wir also jetzt an den See Genezareth gereist und da in Kapernaum, das ist ein Fischerdorf hier oben, Kapernaum. Das liegt am Nordwestufer des See Genezareths. Da lassen wir uns jetzt erstmal nieder. Der Ort heißt auf Hebräisch Qua Nachum. Qua ist, heißt das Dorf übersetzt, Nachum des Trösters, Dorf des Trösters. Der Haupterwerbszweig der Bewohner von Kapernaum war der Fischfang und auch die Fischverarbeitung. Und die Fische aus dem See Genezareth, die waren ein Exportschlager. Man exportierte sie bis nach Rom. Und ein Nachbarort von Kapernaum, das war die Stadt Magdala. Die liegt hier. Magdala. Magdala war das Zentrum der Fischpökelindustrie. Und deswegen hieß diese Stadt auch mit hebräischen Namen Migdal Nunja. Das heißt Turm des Fisches. Also wir Deutschen würden sagen Fischturm, kurz und knapp. Denn in den zahlreichen Fischtürmen von Magdala, da lagerten die eingesalzenen Fische aus dem See Genezareth. Jetzt lese ich mit euch gemeinsam den ersten Teil des gleichnishaften Berichtes. Und dazu, liebe Geschwister, schlagen wir das Buch Markus auf. Markus, Kapitel 4. Und da lese ich ab Vers 35 bis 41. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach Jesus zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiff halt war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm. Und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er, Jesus, war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See: Schweig, werde still. Und was passierte? Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Wie? Habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Schauen wir mal etwas tiefer und genauer in den Markusbericht hinein. Also auch an diesem Tag lehrte Jesus bis in die späten Abendstunden hinein, einer großen Volksmenge. Und das ermüdet natürlich. Es ist ja Arbeit. Und dann braucht der Mensch, und da braucht auch Herr Jesus, Ruhe. Und damit er Ruhe bekommt, dafür fuhr er mit seinen Jüngern in einem Schiff auf die gegenüberliegende Seite des Sees Genezareth. Herr Jesus lag im hinteren Bereich des Schiffes auf einem Kissen und schlief. Wichtig ist jetzt für uns Studierende zu beobachten, wo ist Herr Jesus? Herr Jesus ist innerhalb des Schiffes und das müssen wir uns merken, da müssen wir unseren Fokus drauf legen. Und plötzlich kommt ein heftiger Sturm auf und das ist auf dem See Genezareth nichts Ungewöhnliches. Jeder Fischer kennt diese tückischen Fallwinde. Wenn da verwandelt sich der ganze See Genezareth, der sonst ganz melancholisch da liegt als blaue Perle, zu einem wirklich aufgewühltem Meer. Die Winde, die kommen aus den Golanhöhen herunter und peitschen den ganzen See auf. Und er verwandelt sich in kürzester Zeit zu ein stürmisches Meer. Aber mit diesem wilden Sturm waren auch die Jünger, und wir wissen, die Jünger, das waren selbst berufserfahrene Fischer, also harte, zupackende Männer. Sie waren völlig überfordert damit. Sie hatten Todesangst. Markus berichtet davon in Kapitel 4, Vers 37. Er berichtet davon, dass die Wellen so hoch und stark waren, dass sie in das Schiff schlugen, sodass sich das Schiff schon zu füllen begann. Und was tat Herr Jesus? Er schlief. Er ruhte auf einem Kissen und schlief. Erst die panischen Hilfeschreie der Jünger weckten ihn. Todesangst gepackt, schrien sie: Rabbi, macht es dir gar nichts aus, dass wir in Todesgefahr sind? Herr, rette uns, wir kommen um. Und erst darauf stand Jesus auf und befahl den Winden und dem See: Schweig, werde still. Und was passierte dann? Es entstand eine große Stille. Also es flachte nicht langsam ab, sondern entstand eine große Stille. Und dann wandte sich Jesus an seine Jünger und fragte sie: Was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Er nennt sie Kleingläubige, nicht ungläubig nennt er sie, also nicht ungläubig, aber Kleingläubige. Und nach dieser Wetterbefriedung raunen sich die Jünger gegenseitig zu: Wer ist denn dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Wer ist denn dieser? Geschwister, er ist der, der schon im Psalm 89, 19, in den Versen 19 genau so angekündigt wurde. Schlagt bitte mit mir Psalm 89 auf und da lese ich die Verse 9 und 10 und dann werden wir staunen, dass er genau so vorangekündigt wurde. O Herr, Gott der Herrscharen, wer ist so mächtig wie du, Herr? Und deine Treue ist um dich her. Und jetzt kommt's. Du beherrschst das ungestüme Meer. Wenn sich seine Wogen erheben, so stillst du sie. Genau das tat doch Herr Jesus. Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, schweig, werde still. Und was passierte danach? Es entstand eine große Stille. Ja, wer ist denn er? Er ist der Schöpfer, er ist der Gestalter und er ist der Erhalter des Universums, des Kosmos durch Naturgesetze, die er schuf, die er selbst bei seiner Schöpfung installiert hat. Selbstverständlich gehorchen ihn da die Schöpfung, gehorcht ihn da die Schöpfung. Kosmos, das, was er schuf, Kosmos heißt Ordnung. Und Kosmos, Ordnung, meint das Gegenteil von Tohuwabohu, Chaos. Und Wetter befriedend rettet Herr Jesus die Jünger aus unmittelbarer Lebensgefahr und befreit sie aus ihrer Todesangst. Aber mit dieser Wetterbefriedung auf dem See Genezareth spricht Herr Jesus auch über die Zeit hinaus direkt mit uns, liebe Geschwister, mit seiner Gemeinde. Auch wir fragen in turbulenten Zeiten, in Kämpfen, die wir haben, die auch über unsere Kräfte hinausgehen, da fragen wir kleingläubig, bin ich jetzt allein? Schläft Herr Jesus? Ist er abwesend? Nachzulesen im Psalm 44 in den Versen 24 bis 27. Da sprechen wir und flehen wir zum Herrn und fragen kleingläubig. Herr, erhebe dich. Warum schläfst du? Wache auf und verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Angesicht und vergisst unser Elend und unsere Bedrängnis? Denn unsere Seele ist im Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Mache dich auf, komm uns zur Hilfe und erlöse uns um deiner Gnade willen. Sind das nicht unsere Worte, Geschwister? Schläft Herr Jesus? Ist er abwesend? Nein, Herr Jesus ist mitten im Gemeindeboot. Und das spricht dieses Gleichnis aus. Er steht auf und befiehlt den Lebensstürmen, die wir haben, unseren Herzenstürmen, die uns kaputt machen, unsere Turbulenzen, die uns Angst machen, und allen lebensbedrohenden und lebensverderbenden Mächten schweigt, werdet still. Und dann ist eine große Stille. Weil göttliche Wortgewalt zerbricht dämonische Zerstörungsgewalt. Göttliche Wortgewalt zerbricht dämonische Zerstörungsgewalt. Diese Kämpfe können wir nicht führen. Und was passiert dann? Dann kehrt Ruhe. Dann kehrt Friede ein. Jetzt schauen wir uns das zweite gleichnishafte Ereignis an. Matthäus berichtet davon, er berichtet von einem zweiten heftigen Sturm. Und dazu lesen wir in Matthäus Kapitel 24. Matthäus Kapitel 24 und da die Verse 22 bis 27. 22 bis 27. Moment, habe ich was Falsches? Matthäus 14, Entschuldigung, das habe ich jetzt. Ich habe eine Brille für Kurzsicht, die offen habe, dann immer Schwierigkeiten mit dem Lesen. Matthäus 14, die Verse 22 bis 24. Und zugleich nötigte Jesus seine Jünger, in das Schiff zu steigen und vor ihm an das jenseitige Ufer zu fahren, bis er die Volksmenge entlassen hätte. Und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und es war Abend geworden und er war dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als die Jünger auf dem See jemanden gehen sahen, da erschraken sie und sprachen: Ist das ein Gespenst? Und sie schrien vor Furcht. Jesus aber redete sogleich mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. An diesem Tag folgt wieder eine völlig geistig ausgehungerte Menschenmenge seinem Schiff. Und auf einem langen Fußmarsch schleppt das Volk ihre Kranken und Gebrechlichen mit, weil sie wussten, dass Herr Jesus sie heilen wird. Das wussten sie ganz genau. Und nachdem Jesus seinen Liebesdienst an vielen Menschen getan hatte, da war Jesus erschöpft, sodass er seine Jünger nötigte, schon mal in das Schiff zu steigen und auf das jenseitige Ufer vorauszufahren. Er aber stieg dann abseits auf einen Berg, um allein zu beten. Und jetzt waren die Jünger allein im Schiff, ohne die physische Gegenwart Jesu. Und sie waren gerade in der Mitte des Sees, da gerieten sie in einen gefährlichen Sturm. Das Schiff litt Not von den Wellen und der Wind stand gegen ihnen, also ihnen entgegen. Und jetzt, wo ist Jesus diesmal? Diesmal ist Herr Jesus außerhalb des Schiffes. Die Jünger waren allein im Schiff, das zu zerbrechen drohte. Und sie waren wieder in unmittelbarer Lebensgefahr. Und auch das, liebe Geschwister, ist ein sprechendes Bild für die Gemeinde Christi. Das ist ein sprechendes Bild für die Gemeinde Christi, das das erste Sturmbild ergänzt. Aktuell dient unser Herr Jesus als Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Er ist also nicht unmittelbar bei uns hier auf der Erde. Er ist außerhalb, aber er ist bei seiner Gemeinde. Und er ist uns nie fern. Auch als Hohepriester im himmlischen Heiligtum ist und bleibt er eng und unverbrüchlich mit seiner Gemeinde verbunden. Er arbeitet für uns. Und wie? Als Hohepriester im himmlischen Heiligtum. Als Hohepriester im himmlischen Heiligtum spricht er uns frei. Er spricht uns frei, wenn der Ankläger, also Satan, den Lohn unserer Sünden fordert. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. So steht es unmissverständlich im Römerbrief. Römer Kapitel 6, Vers 23. Und diesen Teufelskreis, in den Satan unsere Ureltern Adam und Eva hineinlockte, den hat Herr Jesus durch seinen Tod am Kreuz durchbrochen. Und jetzt, als Hohepriester im himmlischen Heiligtum, wehrt er die Anklagen Satans ab. Das kann Herr Jesus tun, weil er uns mit seinem vollkommenen Opfertod von der Todesfolge der Sünde abgelöst hat. Er sagte es ja, es ist vollbracht. Das heißt, der Rettungsweg ist frei. Wir sind erlöst. Wir sind keine Todeskandidaten mehr, sondern Berufene für das ewige Leben in der Gegenwart Gottes. Und wenn Herr Jesus jetzt außerhalb des Schiffes ist, lässt er seine Gemeinde in diesen stürmischen Zeiten aber auch wirklich keinen Augenblick im Stich oder allein. Er betet, er bittet für uns, er tritt gegen jede Anklage Satans für uns ein. Noch immer tobt der Sturm auf dem See Genezareth und wirft das Schiff der Jünger wie ein Spielball umher. Diesmal, wir wissen, ist Jesus nicht im Schiff. Und in bebender Todesangst halten die Jünger Ausschau, Ausschau nach ihm. Vers 25. Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er kommt seinen verängstigten und notleidenden Jüngern entgegen. Und genauso, liebe Geschwister, wird Herr Jesus auch uns, seiner Gemeinde, entgegenkommen. Auch uns bleibt es nicht erspart. Das Gemeindeschiff wird noch viel heftigere Stürme aushalten müssen. Unser Gemeindeschiff wird wilden Stürmen ausgeliefert sein. Und auf den Höhepunkt wird es so sein wie ein drohender Untergang. Verführungen, Abfall, Verfolgung, beißender Spott, alles angstmachend, alles durchrüttelnd. Aber Herr Jesus garantiert uns mit diesem zweiten Sturmbild, mein Gemeindeschiff ist nie verwaist. Ich überlasse meine Gemeinde niemals schutzlos den endzeitlichen Stürmen. Und schauen wir genauer hin. Jesus kommt ja seinen Jüngern entgegen. Aber er kommt ihnen auf einen ganz ungewöhnlichen Weg entgegen. Er kommt ihnen auf dem Wasser gehend entgegen. Und als die Jünger diese Gestalt auf dem Wasser gehend sahen, da erschraken sie und sprachen, ist das ein Gespenst? Sie erkennen Herrn Jesus gar nicht. Sie sehen nur ein Gespenst. Nicht ungläubig, aber kleingläubig erkannten die Jünger Herrn Jesus noch immer nicht. Erkannten ihn noch immer nicht als Schöpfer und Erhalter der Naturgesetze, als Schöpfer und Erhalter der Naturgesetze. Denn als Schöpfer und Erhalter der Naturgesetze hat ja Jesus auch die Größe und Gewalt dafür, die Naturgesetze mal zu durchbrechen. Und somit vollbrachte er ja seine Wunder. Und diese Wunder erlebten sie doch täglich. Sie sahen sie, erlebten sie. Als Schöpfer kann er selbstverständlich die Naturgesetze ein- und ausschalten. Und wieder einschalten. Für die Jünger ist sein Gehen auf dem Wasser gespenstisch. Spuk. Wenn uns Herr Jesus in naher Zukunft in den Wolken entgegenkommen wird, sehen wir dann auch nur ein Gespenst? Und werden wir ihn erkennen? Und wenn wir dann nicht ungläubig, aber kleingläubig zweifeln, verzagen und verunsichert reagieren, dann wird er uns zurufen, was er seinen Jüngern zurief. Fasst Mut, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Denn das rief er auch seinen bangen Jüngern entgegen, in diesem umhergeworfenen Schiff, die ihr nach ihrem Retter Ausschau hielten, aber in diesem Augenblick nur ein auf dem Wasser laufendes Gespenst erkannten. Das Pseudogespenst war aber er, Jesus, ihr Retter, der ihnen schon auf dem See gehend entgegenkam. Er hätte sie ja auch vom Ufer aus retten können. Liebe Geschwister, beide Sturmerlebnisse, beide Sturmerfahrungen, geschildert in Markus und im Matthäusevangelium, die gehören zusammen. In der Gesamtschau erzählen sie uns von der absoluten Treue unseres Herrn Jesus. Er ist immer mit uns im Boot. Auch wenn wir kleingläubig glauben, ja, er verschlafe unsere Glaubenskämpfe. Und auch wenn er physisch nicht gegenwärtig ist, er ist da. Seine Treue ist absolut. Abschließend nochmal in unsere Zeit geblickt, denn, liebe Geschwister, wir leben in sehr instabilen Zeiten. Und die Zeiten, die werden noch viel instabiler werden. Das Meer tobt, das Gemeindeschiff schaukelt. Und dann schaukelt es auch nicht mehr nur, sondern bald wird es im brausenden und im tosenden Meer hin und her geworfen. Und das fühlt sich ganz schrecklich an. Todesangst hat man da. Todesängstlich werden wir dann nach Herrn Jesus Ausschau halten. Und Geschwister, viele werden von Bord gehen und werden das Gemeindeschiff verlassen. Der Abfall wird groß sein und dieser Abfall wird auch nicht geräuschlos passieren. Das lesen wir, überzeugen wir uns selbst im Wort Gottes davon, in Matthäus 24, Vers 10. Da spricht es Jesus klipp und klar, höchstpersönlich aus. 24, Vers 10, Matthäus 24, Vers 10. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Da werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Geistlicher Verrat. Auch das hat uns Herr Jesus nicht verschwiegen oder verniedlicht, sondern vorangekündigt. Wo bleibt dann der Trost, liebe Geschwister? Mag es tosen, mag es brausen, wird das Schiff auch im stürmischen Wasser hin und her gerissen werden. Herr Jesus hat sein Gemeindeschiff fest im Blick. Niemals geht es unter. Niemals. Er sorgt absolut treu dafür, dass es niemals kentert, dass niemand über Bord gespült wird. Er hat alles im Griff. Er hat alles unter Kontrolle. Alles gehorcht seinem Befehl. Alles läuft nach seinem fest beschlossenen Plan. Und was Herr Jesus von uns verlangt, liebe Geschwister, das sagt er eindeutig und unmissverständlich dann in Matthäus 24, Vers 13. Und da lesen wir: Wer aber ausharrt bis zum Ende, der wird gerettet werden. Haben wir sein Sturmbild verstanden? Und ist sein Wort nicht wirklich lebendig und voller Wirkkraft? Allein dieses kleine, kurze Studium der Heiligen Schrift beweist es uns so eindeutig, wie wirkkräftig sein Wort ist, wie lebendig, wie immer brandaktuell. Und dieses kleine Studium hat uns schon wieder etwas verändert und hoffentlich auch einmütig zusammenrücken lassen. Und herzgestärkt, gemeinsam herzgestärkt, und ich heute das erste Mal bei euch, kehren wir gemeinsam aus Galiläa zurück. Dankeschön. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Großer, gütiger Vater im Himmel, heute haben wir uns gemeinsam mit dir auf den Weg gemacht und haben bestimmte Momente deiner Dienstjahre genauer beschaut. Wir haben deinem Wort wieder so viel abhorchen können und staunen darüber, was die Heilige Schrift alles enthält, wie brandaktuell dein Wort ist, wie dringend wir es brauchen. Es ist das lebendige Wort, das uns auch lebendig erhält, Vater. Und wir haben erkennen können, dass es keinen Moment gibt, wo wir uns beklagen oder beknirschen dürfen, zu sagen, wir sind allein, wir sind vereinsamt. Denn du bist immer da. Du bist immer gegenwärtig und du hast jeden Einzelnen im Fokus. Und du bevorzugst niemanden und stellst niemanden hinten an. Wir alle haben das gleiche Recht, deine Kinder zu sein und haben das gleiche wertvollste Angebot, was es überhaupt geben kann, wieder mit dir Gemeinschaft zu haben. Und egal wie alt wir sind und in welchem Zustand wir sind, ob wir stottern, ob wir hinken oder ob wir depressiv sind oder auch uns schüchtern fühlen, von dir werden wir gesehen, wie wir sind. Und sind deine geliebten Kinder und du nimmst uns so auf und wirst uns verwandeln in deine Geschöpfe, die in deiner Gemeinschaft in der Ewigkeit zusammenleben können. Das Herz verbindet uns jetzt schon. Das Wort kittet und tröstet. Es ist wirklich das frische, lebendige Wasser, das wir brauchen, Vater. Hab Dank für dieses großartige Geschenk. Wir haben keine Angst mehr vor dem Tod oder irgendwas. Nichts macht uns Angst. Wenn Stürme kommen, dann kommen die Stürme und du wirst sie befrieden. Du wirst dafür sorgen, dass keiner von uns über Bord geht oder ja, sich irgendwo anders festkrallen muss. Wir haben unseren Blick ausgerichtet allein auf dich, wie du deinen Blick allein auf uns ausgerichtet hast. Und darauf kommt es an. Vater, wir lieben dich mit unserem menschlichen Maß von Liebe. Und wir tanken von deiner Liebe, damit unsere Liebe lebendig pulsiert. Hab Dank für dieses großartige Geschenk. Wir danken im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.